HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Unsere ganze Arbeit stand natürlich unter der Hauptüberschrift Nie wieder Krieg. Und es schien so, als ob wir in diesem Wunsch doch einen Schritt vorangekommen wären.
Und zwar bei den Bemühungen um Aussöhnung und Verständigung mit Menschen in Belarus und der Ukraine. Matthias Tümpel arbeitete daran mit, ehrenamtlich, 11 Jahre lang.
Und dass es jetzt mitten in Europa wieder einen Krieg gibt und dieses so nah an dem ist, wo wir gearbeitet haben. Auch in der Ukraine sind wir als Organisation ja tätig gewesen. Dieses ist so unbegreiflich und so schrecklich. Das Schlimmste ist, dass man nicht den Lösungsansatz zum jetzigen Zeitpunkt erkennen kann.
Und damit haben wir einen Level von Konfrontation, wie es das in den ganzen 30 Jahren nicht gegeben hat, wo es eben keine Nischen auch mehr gibt, in denen Zusammenarbeit gestaltet werden kann.
Astrid Sam aus Frankfurt reiste mit 19 Jahren zum ersten Mal nach Minsk. Die Politikwissenschaftlerin und Slawistin will heute politische Hürden umgehen, um das, was ihr wichtig ist, zu erhalten. Menschliche Verbindungen zwischen Ost und West.
Nichtsdestotrotz versuchen wir gerade hier auch anzusetzen, zu sagen, wir wollen Wege suchen, die aus diesem Konfrontationsdenken herausgehen und gerade auch für die belarussische Gesellschaft deutlich machen, dass das Feindbild des Westens, das jetzt in dieser kollektiven, eindimensionalen Form entworfen wird, nicht zutreffend ist.
Deutsche, gerade auch aus Hessen, haben 30 Jahre lang Freundschaften mit Belarusinnen und Russen, mit Menschen aus der Ukraine und aus Russland gepflegt. Immer gab es Höhen und Tiefen, aber es sind auch bleibende Projekte dabei entstanden. Sie zehrten lange vom Schwung des Anfangs.
1990 glaubten wir dieses zu wissen, dass politische Träume sich auch lohnen können. Und natürlich, das Entscheidende war immer das Prinzip Hoffnung. Von diesem Prinzip Hoffnung war auch unsere Arbeit geprägt.
Die Initiativen für Frieden mit Ländern Mittel- und Osteuropas sind Ende der 1980er, Anfang der 90er Jahre entstanden. Die Sowjetunion unter Michail Gorbatschow war ein Raum für Hoffnung auf Freiheit geworden. Diejenigen im Westen, die in Russland schon immer das Land der großen Schriftsteller gesehen hatten, Dostojewski und Tolstoi vor allem, das Reich der russischen Seele und der tapferen Menschen, sie sahen sich bestätigt. Die evangelische Kirche in Deutschland sandte daher in die Reihen der Friedensbewegung die Aufforderung zur
Aussöhnung mit den Völkern der Sowjetunion.
Dass es dabei um ganz andere Dinge gehen würde, als die damals gelagerten Mittelstreckenwaffen abzurüsten und dann miteinander zu reden, zu singen, Borscht und Kartoffelsalat zu teilen, auch Bier und Wodka, dass es also um anderes ginge, das ahnten damals nur die wenigsten. Alle, die hier engagiert waren, mussten sich zunächst damit auseinandersetzen, dass sie aus einem Land von Tätern kommen. Die deutsche Wehrmacht und SS hatten nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 vor allem in der damaligen Republik Weißrussland Millionen Menschen getötet. Dorfbewohnerinnen, Kommunisten, jüdische Kinder, Frauen, Männer. Die Nachgeborenen hatten deshalb zunächst die Aufgabe, Überlebenden in die Augen zu sehen.
Im Mittelpunkt stehen da sicher die Begegnungen in der Geschichtswerkstatt in Minsk, wo ich auf Menschen getroffen bin, die im Minsker Ghetto aufgewachsen sind, die als Fremdarbeiter in Deutschland waren oder das Konzentrationslager überlebt haben. Und was mich bewegt hat, war, mit welcher Freundlichkeit sie auf mich zugekommen sind. Das ist das Bewegendste der Arbeit gewesen in all den Jahren.
In der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau begannen einige engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Abgründe der deutschen Geschichte während des Nationalsozialismus zu schauen, die bis dahin vollkommen zugedeckt worden waren. Dazu gehört die Zwangsarbeit. Aus dem heutigen Belarus, aus der Ukraine und Russland wurden tausende junge Menschen, Mädchen oft, entführt, manchmal auch mit Versprechen nach Deutschland gelockt. Da mussten sie Zwangsarbeit leisten. Nicht nur in Industrie und Landwirtschaft, sondern auch in Kirchengemeinden, in der Diakonie. Deshalb kümmerte sich die Kirche in den 1990er und 2000er Jahren um einige Überlebende.
Das eine war die Einladung an ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hier in unsere Kirche, um auch sozusagen deren Erfahrung an die jüngere Generation zu vermitteln. Und zum anderen eine Versöhnungsarbeit mit den Orten, wo sie in Einsatz waren damals.
Detlef Knoche von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Und auf der anderen Seite ein sogenanntes Apothekenprojekt, wo praktisch für ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter die medizinische Versorgung in Belarus sichergestellt wurde.
Auch im Rheinland, in der kleinen Stadt Wassenberg, nicht weit von Aachen, wurde ein selbstkritischer Blick auf die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg zum Auslöser für eine intensive Arbeit in Russland. Pfarrer Klaus Eberl ist davon immer noch gerührt.
Wir hatten in Wassenberg einen ökumenischen Gottesdienst. Pavel Adelheim, orthodoxer Priester, war aus Pskow zu uns gekommen. Und dann passierte was, wo man normalerweise als Pfarrer ein bisschen zusammenzuckt. Und dann zog er ein Foto aus der Jackentasche und hielt es hoch und sagt: Ich war deutscher Soldat im Pskow. Und ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, um Vergebung zu bitten. Und dann konnte man eine Stecknadel fallen hören in der Kirche. Und dann stand Pavel Adelheim, der russische Priester, auf, ging auf ihn zu und segnete ihn. Das war für mich der Anfang des Projektes.
Daraus entstand die Initiative Pskow, die Klaus Eberl heute leitet. Dieser Kreis von engagierten Ehrenamtlichen hat in 30 Jahren in der Stadt Pskow im Nordwesten Russlands ein Sozialwerk aufgebaut.
Insgesamt betreuen wir ungefähr 700 Menschen. In der Frühförderung, in den Kindergärten, in den Schulen, in der Werkstatt, in den Wohngruppen.
Das ist umso bedeutender, als Menschen mit Behinderungen zur Zeit der Sowjetunion weitgehend ihrem Schicksal überlassen waren. Eltern blieb fast nichts anderes übrig, als ihre Kinder, wenn sie eine Behinderung hatten, zu verstecken. So konnten viele Betroffene ihre Wohnungen praktisch nie verlassen. Im Pskow ist das jetzt anders. Hier werden sie ihren Möglichkeiten gemäß gefördert.
Wir haben das Curriculum fürs ganze Land geschrieben und es kommen auch ständig Menschen aus den Weiden Russlands, um sich zu informieren, wie man gut Arbeit mit behinderten Menschen organisieren kann.
Die Überheblichkeit, die darin liegen könnte, dass Menschen aus Deutschland kommen, um in Russland ein zeitgemäßes Behindertenhilfswerk einzurichten, scheint der freudig-freundlichen Zusammenarbeit nicht zu schaden. So entstand eine lange Phase der Zuversicht und produktiven Arbeit für alle Beteiligten. Auch ein Jahr nach Beginn des gegenwärtigen Krieges von Russland gegen die Ukraine sei die Arbeit nicht in Gefahr, sagt Klaus Eberl. Er wagte es, im Oktober 2022 sogar nach Russland zu reisen.
Und im Pskow hat man eigentlich vom Krieg und von den Sanktionen und den ganzen Schwierigkeiten nichts gemerkt. Also die Arbeit läuft völlig unbehindert weiter.
Das gilt nicht für das Nachbarland Belarus. Hier sind die Beziehungen zu Deutschen, die sich um Verständigung bemühen, bereits seit Sommer 2020 beeinträchtigt. Mutige Frauen hatten damals den Sieg der Präsidentschaftswahl für sich reklamiert. Die meisten westlichen Länder haben sie dabei unterstützt. Die Folge? Das Regime sorgte dafür, dass die Verbindungen zwischen Belarusen und Menschen aus dem Westen weitgehend gekappt wurden. Präsident Alexander Lukaschenko hatte nach allgemeiner Auffassung die Präsidentschaftswahl manipuliert. Er gilt im Ausland bis heute nicht als der gewählte Präsident. Drei Frauen führten eine Revolte gegen ihn an. Svetlana Tichanowskaja erhielt vermutlich die Mehrheit der Stimmen und wurde Präsidentin der Herzen. In einem Interview mit der Deutschen Welle sagte sie:
Unser Volk akzeptiert unseren Präsidenten nicht mehr. Wir haben uns verändert. Unsere Haltung hat sich verändert. Und wir können nicht länger unter diesem Präsidenten leben, unter diesem autoritären Regime. Wir werden kämpfen, bis wir siegen und das Land verändern.
Einen kurzen Sommer lang hielt diese Freude. Doch das Regime schlug zurück.
Wir haben es im Augenblick mit einer unglaublichen antiwestlichen Propaganda in Belarus zu tun.
Darunter leidet nun auch eine Einrichtung, die ebenfalls von der hessischen Kirche führend unterstützt wurde und wird. Das Erholungszentrum Nadeshda. Es ist ein Zentrum für Kinder. Sie können sich hier erholen, werden medizinisch versorgt. Das ist notwendig, weil Belarus von einer weiteren Katastrophe des 20. Jahrhunderts betroffen ist wie kein anderes Land, dem Reaktorunglück von Tschernobyl. Die Anlage stand in der Ukraine unmittelbar an der Grenze zu Belarus. Am 26. April 1986, als es zum größten anzunehmenden Unfall, dem GAU, kam, wehte der Wind von Süden und trug die Radioaktivität ins Nachbarland. In der hessischen Landeskirche wollten viele Verantwortliche und Mitglieder verschiedener Gemeinden helfen, vor allem Kindern.
Wir haben ja im Bereich der EKHN das Atomkraftwerk Biblis. Wir waren immer wieder auch in der Debatte über die Zukunft der Atomenergie engagiert. Und da war uns natürlich wichtig, im Anschluss an diese Katastrophe ein Stück weit auch zu unterstützen und zu helfen, dass die Folgen für die Zivilgesellschaft und vor allem für die Bevölkerung in der unmittelbaren Umgebung zu lindern. Zum einen auf die Gefahren der Atomenergie hinzuweisen, aber zum anderen durch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Erholungsmaßnahmen bei uns eine Möglichkeit zu eröffnen. Und zum anderen ist daraus natürlich auch die enge Projektbeziehungen nach Nadeshda entstanden.
Und Nadeshda ist so das einzige Kinderzentrum, das Barrierefreiheit bei sich geschaffen hat. Und darüber hinaus werden auch Erholungsmaßnahmen für Kinder mit anderen chronischen Erkrankungen wie Krebserkrankungen oder Bluterkrankungen in der Remissionsphase finanziert, die sonst gar keine Kur bekommen würden nach belarussischen Regeln.
Nadeshda, das bedeutet Hoffnung. Das Zentrum mit mehreren Häusern, einem Spielplatz mit Schul- und Werkräumen liegt im Nordwesten von Belarus in strahlenfreiem Gebiet. 430 Personen, Kinder mit Mutter oder Vater, leben hier jeweils 3 Wochen lang. Im nahen Wald können die Kinder spielen, im Walaika-See baden. Obst und Gemüse werden biologisch auf dem Gelände angebaut, Solaranlagen auf Wiesen und Dächern bringen die Energie hervor, die in Nadeshda verbraucht wird. Es gilt als die erste belarussische Einrichtung, die ganz von erneuerbaren Energien betrieben wird. Die menschlichen Energien, die Nadeshda zurzeit benötigt, sind nicht so leicht erneuerbar. Leben nach Tschernobyl heißt der kleine Verein, der von Frankfurt aus mit der belarussischen Belegschaft das Erholungsheim betreibt. Seit das Land wegen der offenbar manipulierten Präsidentenwahl und der Verhaftung von Oppositionellen von der EU mit Sanktionen belegt ist, gelten westliche Länder dort als unfreundlich. Belarus betreibt scharfe antiwestliche Propaganda. Noch ist Nadeshda ihr nicht zum Opfer gefallen. Astrid Sam setzt mit ihrem Team alles daran, die Hilfe für strahlenbelastete und behinderte Kinder fortzusetzen. Sie will der Propaganda keinen Triumph liefern.
Und aus diesem Grunde finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir keine Vorwände geben, zu zeigen, ach ja, jetzt ziehen sich auch die und die zurück und die Erholungsaufenthalte werden nicht mehr finanziert, sondern zu zeigen, gerade bei krebskranken Kindern finde ich das sehr naheliegend, diese Kinder jetzt nicht allein zu lassen und die Hoffnung damit verbunden ist, dass die Menschen, auch die Eltern, die dahin kommen, vielleicht dann doch der staatlichen Propaganda nicht ganz so glauben.
Der andere Blick auf die Geschichte. Die Nachfahren der Opfer betrachten die Verbrechen anders als die Menschen aus dem Land der Täter.
Mahnender Hintergrund der Arbeit war und bleibt für alle Gruppierungen der Zweite Weltkrieg der Krieg gegen die Sowjetunion. Matthias Tümpel.
Wenn man in dem Lande ist, trifft man überall auf die schrecklichen Zeichen dessen, was Deutschland dort angerichtet hat. Es gibt nahezu keinen Flecken, wo dieses nicht spürbar ist. Es gibt keine Familie in Belarus, die in der Familie nicht davon betroffen ist. Und da erwartet man, dass man auf Ressentiment stößt. Stattdessen ist immer wieder Offenheit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit da gewesen. Das hat mich besonders berührt.
Aus diesen Begegnungen sind nach und nach zwei große Projekte erwachsen. Motor dafür war oft das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk, kurz EBB, gegründet aus der Evangelischen Friedensbewegung in Dortmund. Die Organisation baute in Minsk ein großes Kongresszentrum als Begegnungsstätte sowie eine sogenannte Geschichtswerkstatt auf. Im letzten bestehenden Holzhaus der einstigen Altstadt, die unter der nationalsozialistischen Besatzung von 1941 bis 1943 zum jüdischen Ghetto gemacht wurde, tauschen Menschen ihre Erfahrungen aus. Ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Überlebende von Lagern schildern jungen Leuten ihre Erfahrungen. Klingt einfach. Ist es in diesem Land aber nicht. Vielmehr war es dort bis in die 2000er Jahre geradezu revolutionär, Erfahrungen, Leiden einzelner Menschen als bedeutend für die Geschichte wahrzunehmen.
Und da muss man ja wissen, viele dieser Menschen haben über das, was sie erlebt haben, nie sprechen können, nie sprechen dürfen. Wenn sie sagten, dass sie ein Konzentrationslager überlebt haben, dann wurden sie als Kollaborateure angesehen. Das Gleiche galt für alle Zwangsarbeiter. Selbst in der engsten Familie war es oftmals nicht klar, was die gemacht hatten, weil es nicht aus ihnen herauskam.
Bei Worten sollte es nicht bleiben. Die inzwischen alten Menschen bekommen Hilfe. Lebensmittelpakete, regelmäßige Einladungen zu gemeinsamen Essen und, das ist vielleicht am wichtigsten, Kontakt zu jungen Leuten, die ihnen im Alltag helfen und sie besuchen. Mitgefühl und Hilfsbereitschaft reichten jedoch für eine Verständigung nicht aus. Wie grundlegend die Unterschiede in der Geschichtsbetrachtung sind, wurde beim größten gemeinsamen Projekt deutlich.
Bau und Einweihung der Gedenkstätte Mali Trostinets in Minsk.
Mali Trostinets war nicht einmal ein Konzentrationslager. Es war eine Vernichtungsstätte bei Minsk. Jüdinnen, Juden aus mehreren deutschen und österreichischen Städten, aber auch aus der näheren Umgebung, wurden dorthin deportiert, um sofort getötet zu werden. Mindestens 60.000 jüdische Menschen traf dieses Schicksal zwischen 1941 und 1943. Belarussische Historiker vermuten sogar die Asche von mehr als 200.000 Opfern in den Massengräbern. Am Bau der Gedenkstätte hat sich wiederum die evangelische Kirche in Hessen und Nassau beteiligt, sagt Detlef Knoche, heute Leiter des Zentrums Ökumene.
Weil Frankfurt einer der Deportationsorte war, wo etwa 1.000 Jüdinnen und Juden hier vom Bahnhof, wo heute die EZB steht, nach Minsk deportiert wurden. Und wir als Kirche gesagt haben, wenn die Stadt Frankfurt sich finanziell damit beteiligt, dann machen wir das auch als Kirche.
Was für Deutsche heute selbstverständlich ist, musste in Belarus erst durchgesetzt werden, dass die jüdischen Opfer überhaupt erwähnt werden. In dem Land gelten Trauer und sicher auch Wut über die vielen Toten vor allem den nichtjüdischen Landsleuten, den Kommunisten, den Partisaninnen. Für NS-Besatzer waren die Slawen ja auch Untermenschen, die zum Töten freigegeben waren. Das wissen die deutschen Nachfahren inzwischen, bestehen aber darauf, auch die jüdischen Opfer zu benennen.
Eine der anderen Errungenschaften in der Arbeit ist, dass es gelungen ist, in der Debatte um die Erinnerungskultur auch in Belarus den Kontext auch auf die jüdischen Opfer zu erweitern. Also ich denke vor allem um die Entstehung und den Aufbau der Gedenkstätte in Minsk. Das war uns immer sowohl kirchlich wie auch eben zivilgesellschaftlich ein wichtiges Anliegen.
Was ein Streit um Worte zu sein scheint, zeigt, wie bedeutsam Geschichtspolitik in dieser Region ist. In dem Zusammenhang wird auch klarer, dass es Wladimir Putin gelingen kann, den Krieg gegen die Ukraine aus der Geschichte zu begründen, selbst wenn er mit, jedenfalls aus westlicher Sicht, falschen Behauptungen arbeitet. Vor nur 5 Jahren, im Sommer 2018, sieht das noch ganz anders aus. Bundespräsident Steinmeier und Präsident Alexander Lukaschenko weihen die Gedenkstätte Malitrostin jetzt gemeinsam ein. Steinmeier würdigt die damals erkennbare Bereitschaft in Belarus zur Versöhnung.
Und so stehe ich heute vor Ihnen, als Bundespräsident, als Deutscher und als Mensch, dankbar für die Zeichen der Versöhnung, und ich stehe vor Ihnen voll Scham und Trauer über das Leid, das Deutsche über Ihr Land gebracht haben.
Kein Wort aus der deutschen Politik über den Russlandkrieg von Hitlerdeutschland kam dem Kniefall von Willy Brandt in Polen so nah wie dieser Satz von Frank-Walter Steinmeier. Heute, angesichts des Krieges in der Ukraine mit Belarus als Unterstützer, ist die Aussage undenkbar. Und dennoch hält Astrid Sames, wie alle, die hier engagiert sind, für eine bleibende Leistung, die deutschen Verbrechen in der Sowjetunion aufgedeckt und benannt zu haben.
Diese Verbrechen wahrzunehmen und auch die Verstrickung und die Beteiligung sehr breiter Bevölkerungsgruppen daran wahrzunehmen und das nicht nur auf die SS zu schieben, also sich den Fremdarbeitern, den Ostarbeitern zuzuwenden, wie die Wirtschaft daran beteiligt war, das ist auf alle Fälle richtig.
Sima Magorlina, eine Überlebende des Minsker Ghettos, drückt die Nähe, die das Leid schafft, angesichts der Massengräber von Malitrostin jetzt einmal so aus.
Die Überreste der Opfer, die wir zu beklagen haben, und diejenigen aus Österreich, aus Tschechien, aus Deutschland, die wir Hamburger Juden genannt haben, liegen in derselben weißrussischen Erde. Das macht uns alle zu Verwandten.
Eine lebendige Nähe hat Matthias Tümpel mit jungen Erwachsenen in Belarus erfahren.
Was uns ungemein deutlich wurde, in all den Jahren. Hier gibt es eine junge Generation, die heranwächst. Und diese junge Generation sieht ihre Einbindung ganz eindeutig in Wertesystem, was nahe an dem ist, was wir als Wertesystem aufgebaut haben. Und die möchten daran partizipieren. Dieses Verlangen, da mitzuarbeiten, davon zu lernen, das war das Beglückendste, weil es die nächste Generation betraf.
Im Haus Europa scheinen neue Zimmer angebaut worden zu sein. Zwar waren manche noch nicht eingerichtet, in anderen die Wände roh, aber offenbar warteten sie auf Bewohnerinnen und Bewohner. Einstweilen sind die Türen geschlossen. Zu manchen sind allenfalls die Schlüssel noch auffindbar. Klaus Eberl, einer der Vorkämpfer für die Einrichtung des Sozialwerks in der nordrussischen Stadt Pskow, ist aber optimistisch, dass er die Arbeit für Menschen mit Behinderung fortsetzen kann. Allerdings sieht er auf Jahrzehnte keinen Frieden für die Region.
Ein bisschen ist es ja verkehrte Welt. Wir sind angetreten, um deutlich zu machen, was hat Hitler Deutschland in Russland angerichtet. Und dann kommt ein Überfall Russlands auf die Ukraine mit den gleichen Vorzeichen. Und ich befürchte, es wird dann auch nochmal 50 oder 80 Jahre dauern, bis dann zwischen Russland und der Ukraine so ein Klima der Versöhnung entstehen kann.
Um zwischen Ost und West wenigstens einen Lufthauch dieses Versöhnungsklimas zu bewegen, versuchen die meisten Initiativen, Kontakte aufrechtzuerhalten. Unscheinbar, inoffiziell, nur gelegentlich.
Ich vermisse die Menschen und ich möchte die Menschen nicht gefährden. Und das ist ja das Schlimmste an diesen totalitären Systemen in Bezug auf die Nichtdurchschaubarkeit. Was richte ich an, wenn ich auch nur einen Kontakt aufrechterhalte? Nämlich das Letzte, was man möchte, ist jemanden damit gefährden.
Für Matthias Tümpel waren die Verbindungen zu einzelnen Menschen ein Motor seines Engagements in Belarus und in der Ukraine. Es fällt ihm schwer zu sehen, dass diese Kontakte für die Partner in Minsk gefährlich werden könnten. Daher beschränkt er sich auf gelegentliche, knappe Nachrichten. Seine Hoffnung aber bleibt.
Vor allem aber spüre ich die große Hoffnung, die von belarussischer Seite immer wieder deutlich wird, diesen Kontakt fortzuführen und aufrechtzuerhalten. Und dieses unterstreicht ja, dass das Samenkorn gewachsen ist.